Heute ist Erntedank. Und was mir auch aufgefallen ist, als ich heute draußen war, im Vergleich schon mal zur letzten Woche, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe manche gesehen, die auch eher frierend heute hier angekommen sind. Ja? Mir geht es so. Und da fällt mir auf, hier so langsam, immer ab Erntedank wird es Winter. Gefühlt so ein bisschen zumindest. Wobei ich habe schon die frohe Botschaft vernommen, nächstes Wochenende soll ein bisschen wärmer werden. Und ich mag eigentlich Kälte nicht so sehr. Ja? Aber es hat auch Vorteile. Wisst ihr? Hat auch Vorteile. Weil man muss sich nicht mit diesen Gesellen so sehr auseinandersetzen. Ich weiß nicht, ob ihr sie mögt, Stechmücken, ja. Aber Stechmücken fallen mir besonders abends auf, nachts. Also wenn ich schlafen möchte. Wenn eine Stechmücke bei mir zu Hause zu Gast ist, ja, ich wohne hier unterm Dach da oben, dann manchmal verirrt sich auch eine Stechmücke hierher. Ich bin zwar Städter, ja, da bin ich schon ein bisschen geschützt, ja. Aber dann, wenn man schlafen möchte, macht und nachts habe ich meine Kontaktlinsen draußen. Es wird ganz schön, ich kann sie nicht fangen. Ja. Es ist so. Ja. Ich bin viel zu langsam und vor allem, ich will ja schlafen. Ja. Und ich sag mal, es gibt tolle Bilder von Stechmücken, zum Beispiel bei Sonnenuntergang. Ja. Und irgendwie macht es das aber nicht besser. Gell? Weil Stechmücken sind böse Vampire, ja, und sie wollen nur eins. Nicht meine Seele, aber mein Blut. Ja. So sind sie, ja, die Stechmücken, ja. Und von daher finde ich das krass herausfordernd, vor allem wenn man manchmal Bibeltexte liest. Da heißt es, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Mir kommen auch manchmal Zweifel am Wort Gottes, ein bisschen, ja. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Stimmt es? Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Vielleicht fällt auch jemandem das auf, oh, da gibt es Tiere, Spinnen oder, keine Ahnung, Schnecken, Füchse, was weiß ich. Und auf einmal merkt man, ist es wirklich alles gut und man bekommt vielleicht jetzt Zweifel auch am Wort Gottes. Da will ich einen Tipp weitergeben, das habe ich in Theologie gelernt, nämlich, dass man einen Vers nicht nur isoliert anschaut, sondern in dem Umfeld, in dem er geschrieben ist. Das hilft. Und dann erledigen sich vielleicht sogar manche Fragen. Man merkt, es geht gar nicht in erster Linie um Stechmücken und kleines Geviech. Ja. Sondern es geht um einen größeren Zusammenhang. Und da wollen wir uns ein bisschen hineinbegeben, nämlich in den ersten Timotheusbrief. Und der hat in einer gewissen Weise was mit Erntedank zu tun, wenn auch vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick. So, wir wollen also ein bisschen hineinschauen und das ist der Kontext. Nur ein paar Verse vorher, da wird es deutlich. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten, damit meint Paulus die Zeit, als er das geschrieben hat, einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geister und Lehren von Dämonen anhängen, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben, Brandmal, also das, deren Gewissen ist ausgemerzt, ja. Sie gebieten nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkannt haben. Das ist die Situation. Das heißt, Paulus will den Leuten klar machen, hört nicht auf die, denn scheinbar gab es die, irgendwelche Prediger, die gekommen sind und haben gesagt, es ist schön, dass ihr an Jesus glaubt, aber ihr solltet nichts mehr essen. Nein, vielleicht ganz so haben sie es nicht gesagt. Nur noch ein bisschen Wasser und Brot oder so. Aber nichts genießen, ja. Und am besten auch nicht heiraten oder ihr solltet sexuell enthaltsam leben, durch und durch. Ja. So, das waren viele Redner, die da so gekommen sind. Und Paulus sagt, nein, so soll es nicht sein. Denn diese Dinge, die Gott uns gibt, und hier vorne haben wir ein ganzes, ja, es ist eine Sammlung von wunderbaren Dingen, die Gott uns gibt, die sollen genossen werden, die sollen, dazu sind sie da, dass sie uns gut tun und dass sie auch unsere Seele erfreuen. Dass wir es genießen können. Freude haben am Leben. Dazu hat Gott uns geschaffen. Aber damals gab es Leute, die gesagt haben, nein, das sollte nicht sein, das sollte vermieden werden und so weiter. Und warum das so ist, da wollen wir uns ein bisschen hineinbegeben am Anfang, denn wir wollen ja diesen Text verstehen. Und dann, keine Sorge, kommt auch noch Erntedank drin vor. Weil Erntedank ist in einer gewissen Weise die Lösung. Vorsicht! Mein erster Gedanke. Ja. Vorsicht, Irrlehrer in Anmarsch. Das könnte die Aussage von Paulus sein. Ja. Damals an die Leute in dieser Gemeinde, wo Timotheus gearbeitet hat. Warum warnt der Paulus? Ja? Warum warnt der? Ja? Er warnt, weil er eine bestimmte Religion, eine bestimmte Glaubensrichtung, ich sag mal, bekämpfen möchte oder auf sie hinweist und sagt, hey, Vorsicht, die schleicht sich gerade bei euch ein, und zwar die sogenannte Gnosis. Das weiß ich, manche haben das vielleicht schon mal gehört, auf irgendeiner Freizeit, Bibelarbeit, wo man mal ein bisschen mehr Zeit hat, über Theologie nachzudenken. Und ich habe gedacht, ich mache einen Mini-Ausflug, ja, einen kleinen Exkurs, nämlich mit der Frage, wer oder was, wer ist die Gnosis, ja? Wie sieht die aus, ja? Also von daher, was ist das eigentlich, ja, so. Das hat mit dem zu tun, nämlich rechts, ja, ist ein Bild aus, keine Ahnung, 19. Jahrhundert, der sogenannte Demiurg. Kennt ihr ihn? Schon mal gehört? Wer hat schon vom Demiurg gehört? Okay, ist nicht die Mehrheit. Ich, okay, gut. Also, das hat mit der Gnosis zu tun, ja? Und was es damit auf sich hat, da möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen, weil sonst versteht man ja so einen Bibeltext nicht. Ja, sonst sieht man einfach nur, ja, ist alles schön, was Gott gegeben hat, wir genießen es ein bisschen. Aber das sind dramatische Sachen, die damals abgelaufen sind. Also, die Gnosis. So, die Gnosis heißt, übersetzt, Erkenntnis. Und damals in der Antike gab es viele Spielarten dieser Gnosis. Ja? Nämlich Leute, die sagten, boah, wir haben eine besondere Erkenntnis. Ja? Boah, wir haben eine Erkenntnis. Und diese Erkenntnis war nämlich, dass der Demiurg, ja, diese Schöpfung gemacht hat. Das war damals bei vielen so ein bisschen die gängige Meinung. Alles Sichtbare, alles Geschaffene ist letztlich schlecht, weil es vom Dämon erschaffen ist. Das Ziel der Gnosis war, nämlich der Demiurg hat das alles, was wir sehen, anfassen können, die Dinge, die uns verführen, dass wir es am Ende genießen und Spaß haben, ja, die hat er geschaffen, ja, letztlich um unsere Seele gefangen zu halten. Und vielleicht kennen wir diese Gedanken aus der griechischen Philosophie, wo es immer so einen Wettstreit gibt, was ist wichtiger, das Geschaffene, das Körperliche oder der Geist, ja, die Seele. Ja. Und das war der Gnosis-Ansatz war, die Seele ist gut. Ja, die ist geschaffen vom guten Gott, aber wir sind gefangen und vielleicht kennen wir ja manchmal auch diese Gefühle, ja, ich fühle mich auch gefangen in diesen Zwängen, in den Dingen, in mir selbst, in meinem Leben, in den Umständen, und das wurde projiziert und gesagt, ja, das liegt an der Materie, die uns umgibt, unsere Seele hier drin, die ist gefangen und eigentlich müssten wir frei werden, ja. Das heißt, die Seele ist gut, der Körper und das Körperliche, das ist schlecht. Und da gab es verschiedene Konzepte, sage ich mal, Lösungsansätze, wie man da rauskommt. Die einen, die haben Askese befürwortet. Das waren die, die hier beim Timotheus aufgetaucht sind, die gesagt haben, verzichtet. Diese ganzen Dinge, die uns umgeben, verzichtet darauf. Ja? Wir essen das nicht mehr. Ja? Wir sollten bestimmte Diäten halten jetzt. Ja? Geistliche Diät. Ja? Das sollten wir tun. Ja? Und dann sind sie aufgehört. Und es klang auch verlockend, weil das war ja irgendwo auch so ein bisschen so, kam auch so ein bisschen christlich daher. Das heißt, der eine Ansatz sagt, wir machen Askese, vermeiden alles Schöne, Geschöpfliche, Sexualität, die Dinge, die wir genießen können, essen, trinken, die Natur, die uns umgibt. Wir verneinen es. Wir ziehen uns in uns selbst zurück und versuchen so Erlösung zu erlangen. Und die anderen, das war der Libertinismus, also die Freiheitsliebenden, die hatten den gleichen Gedankenansatz, aber einen völlig anderen Lösungsansatz. Sie haben nämlich gesagt, alles, was uns einengt, ja, und wir versuchen es zu zerstören, indem wir die Materie benutzen, ja, um maßlos zu sein. Das war der Ansatz, das leichter zu halten. Ja. Deswegen haben sie gesagt, wir können fressen und saufen, ja. Genau, wir schlagen immer über die Stränge und damit zerstören wir das System. Das war der Gedanke. Hat Einzug gehalten auch in der christlichen Welt. Korintherbrief, kann man manches davon finden. Die haben gesagt, boah, das Wichtigste ist ja nur meine Seele und meine Beziehung. Was mein Körper macht, ist egal. Ja? Wenn ich da sexuellen Hunger habe, dann nehme ich mir halt was. Ja? Ist ja nicht so schlimm. Weil letztlich geht es nur um die Seele. Ja, und die Erkenntnis. Der Körper ist egal. Und Paulus sagt, nein, so ist es nicht. So ist es nicht. Das ist das Gnosis-Gedankengebäude, ja, und das hat sich über mehrere Jahrhunderte gehalten. In der Antike war das weit verbreitet und hat auch irgendwie Einfluss immer gehalten in den christlichen Kreisen. Das heißt, die Irrlehre versucht Paulus hier zu bekämpfen. Mit einem Erntedankvers, wie wir gleich sehen werden. Weil der Ansatz der Freunde dort war Erlösung hier nur durch Askese, Verzicht. Und Paulus sagt, nein, das ist alles da, damit wir es genießen können und dankbar sein können. So, Fazit. Paulus sagt, haltet euch nicht an diese gnostischen Regeln. Okay, keine Regeln, auch gut. Können wir fragen, wie sieht es aus? Weil bis heute gibt es ja immer so die Herausforderung, okay, welche Regeln sollte man halten, welche sollte man nicht halten? Könnte man ja so ein bisschen battlen mit den Gnostikern, ja. Und guckt man noch hin und das könnte man so denken. Paulus sagt, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und ist nichts verwerflich. Ist nichts verwerflich. Nehmt alles, kommt, macht. Ja. Das heißt, die Gnosis ist heute nicht aktuell, aber die Regeln und wie verhalten wir uns mit diesen Dingen, die uns umgeben, mit der Schöpfung, das ist schon noch aktuell. Und je nachdem, wo man halt guckt und fragt, da gibt es die frömmeren Christen, die konzentrieren sich eher auf so sexuelle Dinge und dann gibt es die anderen, die mehr auf Speisen, ja, und woher darf mein Essen sein, wie weit darf es gereist sein, was hat mein Essen gegessen vorher oder wo war es zu Hause, freilaufend oder nicht. Also so gibt es verschiedene Fragen und von daher, das ist spannend, ja, und wir wollen uns dem noch mal ein bisschen stellen oder annähern. Ich habe mal einen Test vorbereitet, wo jeder selber so seine roten Linien irgendwo ziehen kann. Was darf ein Christ? Ja, das sind immer schöne Spiele, ja. Und ich habe mir überlegt, wir machen das ohne Handzeichen heute, ja. Wir, jede für sich, nur privat, ja, ganz privat. Wir machen auch keine Abfrage später, ich gehe vielleicht nur durch mit dem Mikrofon. Okay, also nein, machen wir nicht. Ne. So, dürfen Christen Hip-Hop, Klassik, Heavy-Metal hören? Das sollte man trennen wahrscheinlich, ne? Klassik schon, ne? Also mein Vater hätte gesagt, ja, Klassik ja, aber das andere, fraglich, ja. Oh, ich kenne noch Bücher. Kennt ihr noch Bücher? Manche vielleicht, die schon mein, also fortgeschrittenes Alter haben. Da hörst du, wir wollen nur deine Seele. Das ist ein spannendes Buch über Rockmusik, weil all dieses Rockrhythmus, was außerhalb des Herzschlages ist, kommt aus Afrika, das ist schlecht. Ja? Also ein bisschen vereinfacht. Aber so war das. Ja? Das war das Quintessenz dieses Buch. Habe ich gelesen, ich habe es aber nicht generell befolgt. Ich würde fragen, da ist Klassik wirklich vom Herrn? Ja, also ist ja auch eine Frage. Nein. Nicht. Ja, Johann Sebastian Bach, mein Vater hat immer gesagt, der fünfte Evangelist, ja, war ganz hin und weg. Ja, ja. Wir haben viel Klassik gehört als Kinder, deswegen hat mein Bruder und ich, wir haben andere Musikrichtungen gewählt später. Das war unser Versuch von Protest. Okay, so, weiter. Dürfen Christen Fleisch aus Massentierhaltung essen? Ich will jetzt keine Antworten, ihr müsst nicht direkt aufstehen, Plakate hochhalten. Ja. Ja. Dürfen Christen ein Bier trinken? Okay, zwei? Fünf? Also an einem Abend, nicht übers Leben. Ne? Ich kann schon da wasen, oder so? Kommt drauf an, wie groß sie sind. Spannende Frage, ja? Oder dürfen Christen rauchen? Ja, ist auch eine spannende Frage. Also wenn ihr, ich war in Sachsen, ja, also vor kurzem in einer Gemeinde dort, die spannende Dinge ausprobieren, wo wir überlegen, auch in diese Richtung zu entwickeln mit Jüngerschaftsgruppen. Also ich glaube, da haben alle geraucht irgendwie. Ja, muss man so ein Nebelhorn einschalten, um in die Gemeinde reinzukommen. Also es ist normaler dort, ja. Aber spannend wird es hier. Also könnte man auch so fragen, ja. Dürfen Christen Cannabis rauchen, ja? Ist ja gesund, habe ich gehört. Habe ich gehört, weiß nicht, ob es ist. Ich habe es nicht probiert. So. Dürfen Christen T-Shirts von Primark tragen? Ist ja auch eine spannende Frage. Ja? Primark ist ein Unternehmen, muss man jetzt mal so sagen, wo die im Verdacht stehen, mit Kinderarbeit die Sachen herzustellen oder Sklaverei. Ist da eine Grenze? Darf man das dann? Dürfen Christen Sex vor der Ehe haben? Ein heiß diskutiertes Thema. Ja? Dürfen die das? Dürfen Christen Horrorfilme schauen? Auch spannend, ja? So, wo das Blut läuft. Oder so, ja? 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 Ich will keine Antworten direkt, ja? Wir können später, die kostbare Zeit ist hinten nach der Predigt, da stehen wir dann da hinten, man trinkt was gemütlich, wir könnten über diese Fragen reden, ja? Vorschlag. Vielleicht jetzt Frage 4, Frage 9 und die 1 ist immer, 1 ist immer gut zum Einstieg. Also von daher kommt ins Gespräch. Ja? Okay. Jeder hat vielleicht seine rote Linie gezogen und es hat ja irgendwas auch ein bisschen mit zu tun, mit den Dingen, die Gott uns gibt, die er uns zur Verfügung stellt. Und ich habe das Gefühl, dass Paulus sehr freizügig klingt. Man könnte sagen, boah, gibt es denn gar keine Regeln und so weiter? Bist du sonst, hast du auch nichts dagegen, Enthaltsamkeit hast du selber gelebt und so weiter. Aber hier bist du, boah, empfangt. Und ich meine Paulus richtig zu verstehen, wenn ich sage, ja, es gibt keine Regeln. Und jetzt muss man differenzieren, nämlich in der Erlösungsfrage. Und da muss man nochmal auf die Gnosis eingehen. Die Gnosis hat ihr ganzes Konzept, wie sie umgehen mit den Dingen, ob sie es verachten, die Schöpfung, oder ob sie sagen, scheiß drauf, wir nutzen es alles und schlagen über die Stränge. Es geht immer um den Ansatz, wie wird meine Seele erlöst? Und Paulus sagt, die Gnosis ist ein großes Gebäude, wie Menschen versuchen, sich selber zu erlösen. Und ich sage, heute gibt es andere Regeln oder Gedanken manchmal, wie wir versuchen, uns selbst zu erlösen. Vielleicht auch diese Welt zu retten. Und da gibt es verschiedenste Konzepte. Ja. Durch Leistung und Anstrengung vor Gott glücklich zu sein oder ihn glücklich zu machen. Ja. Und sagen, so bin ich ein besserer Mensch, ein besserer Christ. Ich streng mich an in der Umwelt, ich nehme auf alles Rücksicht. Keine Ahnung. Paulus würde sagen, keine dieser Regeln, kein Lifestyle hat die Kraft, dich zu erlösen. Und wenn wir über Erntedank nachdenken, über die Dinge, die uns umgeben und wie wir damit umgehen, das ist ein wichtiger Punkt, zu sagen, Erlösung gibt es nur, und deswegen ist Paulus so strikt, sagt, es gibt kein Regelwerk, keine noch so gute Verhaltensweise, die dich erlöst, weil du kannst dich nicht erlösen. Kein menschliches Verhalten kann dich freisprechen vor dem ewigen Richter. Er sagt, Erlösung, und das ist das Evangelium, mit dem Paulus durch die Welt zieht damals, sagt, Erlösung gibt es nur in diesem einen, Jesus Christus. Gott selber wird Mensch in Jesus Christus. Er gibt sein Leben, damit du freigesprochen wirst und Erlösung erfährst. Jetzt könnte man sagen, wirklich keine Regeln. Ich sage, Regeln ergeben sich im zweiten Schritt. Nämlich aus unserer Gottesbeziehung, und das hat der wohl was zu tun mit den Dingen, die hier vorne liegen. Und jetzt kommen wir aus einem Nebensatz, den Paulus in einem ganz anderen Zusammenhang gebracht hat, hinein, mitten in eine Haltung von Erntedank. Denn, und das ist mein Gedanke, mit dem, wie sollen wir uns verhalten? Nämlich, dass unser, ich sag's mal, Erntedank den Schöpfer ehrt. Und damit haben wir Erntedank, und wenn wir das bewusst machen, was wir da eigentlich feiern, und dass es mehr ist, auch schön, wie die Kinder kleine Körbchen nach vorne tragen, das ist schön. Aber das ist nicht, für uns ist, ich muss mich selber und mein Leben und mein Lebenskonzept hinterfragen. Und Erntedank ermutigt mich dazu, zu sagen, aus was lebe ich eigentlich, um mir das bewusst zu machen. Also unser Erntedank ehrt den Schöpfer, und das ist, da ergeben sich dann durchaus wieder auch gewisse Verhaltensweisen. Das heißt, das Erste, was wir entdecken natürlich beim Paulus ist, dass er sagt, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und hier dringt uns etwas entgegen von jüdischem, von alttestamentlicher Gottessicht. Denn die Gnosis, ich sag mal, die Gnosis hat getrennt zwischen Geist, zwischen Seele und dem Geschöpflichen. Der Jude, ich sag mal, das Alte Testament trennt nicht, sondern zutiefst in allem, was Geschöpf ist, da ist Gott mit dabei. Gott ist drin, er hat es gemacht. Die ganze Schöpfung, alles Materielle in diesem Universum ist ein Ausfluss der Liebe Gottes. Das ist die biblische Sicht. Dass wir dürfen das Körperliche, das Sinnliche empfangen, sagen, was für ein Reichtum, was für Geschenke machst du uns. Wahnsinn. Und das heißt, da ist Lebensbejahung drin. Und wenn ihr im Judentum mal an der Klagemauer, wir sind öfters mal auch so dort, dann merkt man, wie feiern Juden ihren Gott. Ey. Und das ist ja oft auch ein bisschen anders als abendländische christliche Tradition. Denn dort, wenn ihr an der Klagemauer mal gewesen seid, werdet ihr sehen, die kommen und die diskutieren lautstark und vehement, aber sie feiern auch ihren Gott, indem sie tanzen, das erinnert so ein bisschen an Volkstänze halt so ein bisschen. Ja, aber ich finde es trotzdem cool, dass da das Glauben Ausdruck ist mit der Fröhlichkeit, ja, weil sie von ihrem Schöpfergott schwärmen. Das heißt, danken, und wenn wir uns heute Gedanken machen über Erntedank und diese Gaben, die uns umgeben, dann entspricht es unserer Berufung. Denn wenn wir uns als Menschen vor Gott sehen, sagen, ja, ich bin noch ein Nachfolger von dir, Jesus, ich habe dich kennengelernt, dann ist Danken meine Hauptberufung oder eine meiner Hauptberufungen, vielleicht muss man so sagen. Nämlich, dass ich Mensch bin und mich erkenne als ein Wesen, was vor seinem Schöpfer steht. Das heißt, danken tut mir gut. Aber es ist mehr als nur ein Konzept, damit ich mich wohler fühle. Weil da ist ja oft auch so, hey, sei ein bisschen dankbar, schau dir die Welt positiv an. Aber ich glaube, hier geht es nochmal anders darum, dass ich den Schöpfer in den Blick nehme und auf einmal, wenn ich den Blick wegwende, auch von meinen Herausforderungen, meinen Problemen und auf Gott schaue, seine Großzügigkeit schaue, vielleicht, ja, vorhin haben wir das gesungen für die Kinder, hast du heute schon Danke gesagt? Könnte man ja uns selber auch sagen. Sich ganz bewusst freischwimme, indem man mal eine Liste schreibt und sagt, ich schreibe mal auf, wofür ich jetzt im Moment dankbar bin. Und dann fange ich an, auch in die Details zu gehen. Und auf einmal merke ich, boah, danke Gott, ich bin wirklich beschenkt von dir. Und es sind so viele Dinge, die du mir gibst. Und das heißt, der Adressat meines Dankes macht den Unterschied. Auf einmal wird meine Beziehung zu Gott gestärkt. Und ich glaube, dass es nochmal ein Unterschied ist, ob ich nur irgendwie dankbar halt bin oder ob ich weiß, wohin ich mit dem Dank kann. Dass ich weiß, wem kann ich dankbar sein, weil irgendwie stelle ich mir das auch schwierig vor. Ich bin halt dankbar. Wem? Dem Naturgesetz gegenüber? Oder die Bibel stellt uns vor, einen Gott, der uns beschenkt und dass das ein Ausdruck seiner Liebe und seiner Gnade ist. Wir haben eine Serie hinter uns, wo wir uns Gedanken machen haben über die Gnade Gottes. Ja, all diese Dinge, die uns umgeben, die wir genießen dürfen, das ist ein Geschenk Gottes, seine Gnade für uns. Und es macht einen Unterschied, wenn ich weiß, das kommt von ihm, der mich liebt. Und Danken verdeutlicht natürlich auch meine Abhängigkeit. Das muss man sich als moderner Mensch ja immer wieder vorsagen, weil normalerweise sagt, ja, die Lebensmittel kommen ja aus dem Supermarkt und was. Aber die Zusammenhänge, die dahinter stehen und sich zu verdeutlichen, ja, das sind die Lebensmittel, die Dinge, die uns umgeben, weil auch das ist gar nicht so sicher in Zeiten des Klimawandels. Wenn man das so überlegt, es ist nicht selbstverständlich, dass wir Lebensmittel haben. Natürlich, wir haben vorgesorgt. Logistik macht es möglich. Ja. Aber sich zu verdeutlichen, im tiefsten sind wir abhängige Wesen von Gott. Ich könnte mich nicht bewegen, wenn er was dagegen hätte. Ich könnte nicht meinen kleinsten Finger bewegen, wenn er das nicht zulassen würde. Das heißt, nicht nur die Lebensmittel, was uns umgibt, ja, das heißt von dir. Nein, dass ich heute hier sitzen kann, hat mit ihm zu tun und dass er mir das den Lebensodem gegeben hat. Sicher, man kann Welt und Dinge auch ganz anders sehen. Man kann sie sehr naturalistisch sehen, es sind Atome, die bewegen sich, Biomasse. Ja, so kann man es auch sein Leben betrachten. Aber man könnte auch sagen, ich bin zutiefst ein Geschöpf und ich weiß mich abhängig von ihm. Und auf einmal fördert das meine Beziehung zum Allmächtigen und ich beziehe ihn ein in mein Leben, meine Herausforderung und ich bitte ihn darum, dass er mich versorgt. Es verdeutlicht meine Abhängigkeit, Erntedank. Und ich glaube, dass Danken auch mein Leben verändert, meine Haltung im Leben verändert. Denn wenn ich dankbar bin, weiß ich, dass es von ihm kommt und dass ich nicht irgendwie damit umgehe. Wenn ich ein gutes Geschenk bekomme, nehme ich es normal in die Hand. Und wenn es ein Mensch ist, den ich wertschätze, dann schaue ich mir das an und dann hat es eine andere Bedeutung, als wenn ich von irgendjemand was geschenkt bekomme. Und wenn ich ein gutes Geschenk bekomme, dann passe ich auch auf darauf, schmeiß nicht gleich in die Tonne oder so in der Richtung, ja, sondern ich kann es wertschätzen. Und ich glaube, das meint Paulus auch in der Auseinandersetzung mit der Gnosis. Und da sind wir auf einmal, weil wir könnten ja sagen, Gnosis, ne, ist schön, dass wir was erfahren haben über eine längst vergangene religiöse Sicht. Aber die Gnosis war die Gemeindeherausforderung der damaligen Zeiten. Die Frage ist, was ist unsere Herausforderung? Vielleicht auch im Umgang mit diesen Dingen, mit der Schöpfung. Und Erntedank heißt nicht nur, oh, ich bin so dankbar, dass du uns beschenkst, sondern wenn wir es in Dank empfangen, so heißt es, hat es auch was zu tun, dass es was mit mir macht und dass ich darüber nachdenke. Das heißt, Paulus kämpft damals gegen die Gnosis-Freunde, die Libertinisten auch, nämlich gegen die einen Asketen sagt er, Moment mal, das ist alles gegeben, damit ihr euch freuen könnt. Dafür ist es da. Und gegen die Maßlosen sagt er, es soll in Dankbarkeit empfangen werden. Und wenn ein Mensch dankbar wird für etwas, achtet er das, was er bekommen hat. Und ich glaube, das ist der Ansatz, wo Paulus sagt, deswegen werde ich mit meinem Leben, mit meiner Sexualität, mit den Gaben, die mich umgeben, mit den Möglichkeiten, mit meiner Körperlichkeit, mit dieser Welt anders umgehen, weil ich weiß, ich stehe vor meinem Schöpfer. Das heißt, eine Dankhaltung führt zur Schöpfungsachtung. Ich bin da jetzt nicht der Oberprofi drin, muss ich sagen, aber wenn ich mir so Gedanken mache, ich will manche Bewegungen jetzt auch nicht zur neuen Religion erheben. Weil manchmal hat es schon den hysterischen Ansatz, finde ich. Ja. Und trotzdem heißt es ja nicht, dann ist ja alles falsch. sondern wir stehen der Spannung, der Herausforderung, wie geben wir um mit den geschöpflichen Dingen, die Gott uns gibt, mit dieser Welt, wo wir einen Auftrag haben, sie zu bebauen und zu bewahren. Es ist durchaus ein wichtiges Thema. Das heißt, unsere Gnosis sieht vielleicht heute anders aus. Und unsere Gnosis ist vielleicht, dass wir heute in dieser einer Welt leben, die alles, ich nenne es mal, kapitalisiert. Das heißt, bis ins Kleinste hinein ist alles vermarktet. Der Markt ist der neue Gott, habe ich manchmal so das Gefühl. Ja? Und alles hat sich diesem Markt unterzuordnen. Und das geht auch an uns nicht spurlos vorbei. Das ist nämlich die Art und Weise, wie wir in unserer Welt leben, nach welchen Kriterien wir etwas wertschätzen. Und ich glaube, dass wir herausgefordert sind, in unserer Zeit uns Gedanken zu machen, wie gehen wir um mit den Dingen, die uns umgeben, mit den Konsumgütern, die wir haben, und das hat was zu tun mit Erntedank, mit Lebensmitteln. Wie viel schmeiße ich weg? Oh, ich schmeiße öfters mal weg. Ja, das weiß ich. Weil es auch manchmal schwierig, Single-Haushalt mit der Abschätzung, wie viel Lebensmittel brauche ich. Aber mir neue Gedanken zu machen, das ist nicht egal. Ich kann es mir leisten. Sagen, hey, das ist wertvolles Essen und es gibt Stellen auf diesem Planeten, wo Menschen zu wenig davon haben und wir haben zu viel, wir leben in Überfluss. Bewusster Umgang. Ja, man kann dann weiterziehen, das Ganze, nämlich, dass wir sagen, wie konsumieren wir die Dinge, die Gott uns gibt, ich sage es mit Herz und Verstand, ja, durchaus sich Gedanken zu machen. Ich weiß, einigen ist es hier wichtig und die sagen, hey, sollten wir nicht da auch uns Gedanken machen? Hier, ich weiß noch, wir hatten jemand hier, der hat Interview, war, weiß ich noch, vor ein paar Jahren, hat gesagt, Nachhaltigkeit, ja, Ludwigsburg ist ja so eine Stadt, wo auch so Nachhaltigkeit wichtig ist. Und dann könnte man sagen, hey, das sollen die anderen machen. Wir kümmern uns um Seelenheil. Und ich sage, nee, das ist nicht unsere Religion, unser Hauptding, aber es ist wichtig. Ja, und es ist wichtig, dass ich bewusst umgehe mit den Dingen, auch mit unserem Konsum. Wie wir das lösen, da gibt es keine neuen Regeln, vor allem gibt es ja keine Erlösungsregeln. Aber wir sind herausgefordert, verantwortlich mit den Gaben umzugehen, die Gott uns gibt. Mit unserer Geschöpflichkeit, mit den Dingen, die wir konsumieren. Und ich glaube, auch das kann bei Erntedank vorkommen. Weil sonst ist Erntedank etwas sehr abgekapselt. Ich, Gott, danke und alles andere blende ich aus. Aber die Herausforderung ist, zu sagen, nein, wir alle als Nachfolger von Jesus haben schon diesen Grundauftrag, unsere Schöpfung ernst zu nehmen, dankbar zu sein und sie zu bebauen und zu bewahren. Und das, glaube ich, deutet das Wort Dankbarkeit an. Nicht nur nehmen, sondern in Dankbarkeit, in Ehrfurcht auf diesem Planeten unterwegs zu sein. Denn, so heißt es im Timotheusbrief, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und es ist nicht verwerflich. Oh ja, wir dürfen dieses Leben genießen. Und Gott ist unser Versorger und wir leben in einem privilegierten Land. Aber wir sollen es in Dankbarkeit tun, das heißt in Ehrfurcht vor dem, was wir kriegen und vor dem Schöpfer, der es uns gibt. Und das, glaube ich, fordert auch nochmal heraus, weiterzudenken. Von daher, welcher Gedanke bleibt für dich wichtig? Vielleicht zu überprüfen, ob man ein Gnostiker ist. Vielleicht sich zu überlegen, wie gehe ich eigentlich um mit den Lebensmitteln, die ich habe? Wie viel brauche ich? Wie viel kaufe ich? Was konsumiere ich? Oder einfach zu sagen, ich mache mir neu bewusst, dass er mein Versorger ist. Ja, ich bin zutiefst abhängig, auch wenn ich das manchmal so vergesse. Aber heute will ich dir nochmal Danke sagen für die Dinge, die mich umgeben. Jetzt, hier. Ein paar Augenblicke Zeit, mit ihm im Gespräch zu sein. Seine Gedanken zu teilen. Mit dem Schöpfer, der uns umgibt, hier.